Sie hören SWR Kultur am Morgen. Wir machen uns jetzt Gedanken über ein wunderschönes Thema, warum gutes Essen frei macht, warum eine gute Küche einen wichtigen Beitrag dazu leistet, eine Kultur der Freiheit zu stiften. Und das ist ja heute oft gar nicht so vertraut. Häufig ist Essen ja im Alltag eher eine lästige Pflicht. Schnell noch irgendwo irgendwas einwerfen oder es ist verbunden mit viel Angst, bloß nicht zu fettig essen, nicht zu viel Zucker, wie sind meine Cholesterinwerte? Sorge ist sicher nicht verkehrt, aber stiftet sowas dann wirklich Freude am Leben, Freude am Denken? Die Linguistin und Schriftstellerin Ute Kohn hat ein Buch über dieses Thema geschrieben mit dem Titel Der Geschmack der Freiheit. Hallo Frau Kohn.
Hallo lieber Herr Hüpfer.
Was schmeckt Ihnen denn besonders gut? Wovon würden Sie sagen, wenn ich das esse, weiß ich wieder, wie schön es ist, auf der Welt zu sein und mir meine eigenen Gedanken machen zu können?
Wie schön es ist, auf der Welt zu sein. Da klingt für mich gleich ein Lied meiner Kindheit an, von Roy Black und Anita. Da heißt es ja, das Schönste am Leben ist die Freiheit und gleichzeitig wird das Eis am Stiel besungen. Das Eis am Stiel ist es für mich nicht. Bei der Frage habe ich so ein bisschen die Qual der Wahl, aber der Geschmack der Kindheit ist für mich nach wie vor eine große Freude. Zum Beispiel ein rotbackiger Apfel. Wir in Franken, dort bin ich geboren, da gibt es Sternrenetten, so ganz poetische Namen von der fränkischen Streuobstwiese oder Bratäpfel, die erinnern mich an meinen Vater. Boskop mit Zimt und Zucker. Dann würde ich noch sagen, alles, was meine Tochter seit Kindestagen aus dem Ofen zaubert. Das könnte eine Pavlova sein. Das ist so ein Kuchen aus Baiser, zum Beispiel mit Früchten obendrauf, je nach Saison, Aprikosenkompott mit Lavendel oder Johannisbeeren und Rosmarin. Und das finde ich schon toll, wenn ich sehe, wie Leidenschaft und Experimentierlust da in gewissem Sinne Früchte tragen.
Und das geht ja jetzt tatsächlich auch, Stichwort Experimentierlust, in eine kulinarische Richtung. Wieso haben denn dann solche Gerichte tatsächlich auch ja eine Bedeutung für eine Kultur der Freiheit gegenüber, sagen wir jetzt mal, Formen, ja ganz einfach schnell und einfach den Hunger zu stillen?
Weil sie das sinnliche Pendant sind zu Gedankenfreiheit, zu Reisefreiheit, zu Wahlfreiheit. Denn wenn wir speisen, dann treffen wir ja eine Wahl. Das ist immer auch ein Zeichen einer freien bürgerlichen Gesellschaft. Wenn die Bevölkerung hungert, ist klar, dann verschwendet sie kaum einen Gedanken an Formgebung, an Gestaltung, Tischsitten und kulinarische Errungenschaften. Da gilt es erstmal, den Magen zu füllen und zu überleben. In einer funktionierenden bürgerlichen Gesellschaft aber, da können wir uns entscheiden. Und sei es bei Kleinigkeiten, dass wir sagen, heute nehme ich Stachelbeeren aus dem Garten oder die Brombeeren vom Markt für den Kuchen. Wir legen unterschiedliche Kriterien an und wir möchten uns nicht beschränken lassen in unserer Gestaltungskraft, in unserer Auswahl. Und dann kommt noch dazu, dass wir uns bei Tisch austauschen, das Gespräch pflegen. Denn wenn die Sinne angeregt werden, dann setzt es auch Ideen frei. Zum Beispiel sagte der Montesquieu schon, dass Kaffee die Ideen befeuert. Und Revolutionen werden ja auch nicht selten bei Tisch angezettelt. Manche sagen sogar von Rauchern, aber das ist jetzt ein anderes Thema.
Auf der anderen Seite gab und gibt es ja immer auch eine Protzerei mit dem angeblich guten Essen, also im Grunde Feinschmeckerei als Verschwendung von Petronius Gastmahl des Trimalcho, das Sie im Buch erwähnen, bis hin zum berühmten Steak von Fußballstar Franck Ribéry, das mit Blattgold überzogen war. Worin besteht denn der Unterschied eigentlich zwischen einer ambitionierten Küche und eben solcher Geschmacksprotzerei?
Ja, das ist eine Protzerei von Menschen, die schnell zu Geld gekommen sind. Mit raffinierter Küche hat es aber nichts zu tun. Mhm. Also ich kenne ein paar herausragende Köche. Und vor allem kommt es diesen Köchen aber darauf an, technisch exzellent zu sein, jede einzelne Zutat zu würdigen. Sie kennen das ja bestimmt, from nose to tail. Ja, dass man wirklich das ganze Tier verwertet, wenn man nicht Vegetarier ist. Und vor allem den Gast zu erfreuen. Der gute Trimalcho, Ich glaube nicht, dass ihm das vergönnt war, denn Show-off ist nicht gleich Qualität.
Ja, und nun zeigt ja so ein antikes Gastmahl auch, dass es ja eigentlich immer Kulinarik gegeben hat. Dennoch entsteht jetzt aus Ihrer Sicht eine befreiende Esskultur eben erst so richtig in der Zeit der Französischen Revolution, insbesondere mit der Erfindung des Restaurants. Was war denn daran eigentlich so wichtig?
Also in der Revolutionszeit, da gab es gesellschaftliche Umwälzungen, die sich eben auch bei Tisch auswirkten. Die besten Köche, die waren vor 1789 in Adelshäusern beschäftigt, mussten dann aber fliehen und sich eben ihren Lebensunterhalt selbst verdingen. Also so entstanden dann die Restaurants, die sich von Cafés und von den sogenannten Table d'hôtes, wo ein Wirt irgendetwas vorgesetzt hat. Ne? Also man konnte da nicht wählen. Das war ganz anders in den Restaurants, wo plötzlich die Speisekarten auftauchten und à la carte Gerichte angeboten wurden. Denn der Bürger verlangte eben nach Wahlfreiheit in allen gesellschaftlichen Bereichen. Und er vermochte auch, über die Qualität der Speisen zu urteilen, anstatt gegenüber den Obrigkeiten Lob zu rudeln. Also es galt da in der Französischen Revolution fortan ein Maß zu finden zwischen Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit und diese Trias eben immer wieder neu auszutarieren. Und nach der Französischen Revolution, da waren die Köche dann endlich Herren ihrer selbst, also zumindest in Frankreich.
Und damit eben auch Begründer einer bürgerlichen Kultur des Essens, die ja heute nun wirklich in Gefahr zu sein scheint. Denn auf der einen Seite haben wir zwar eine unglaublich entwickelte Kochkultur, die ist aber für viele Menschen gar nicht mehr bezahlbar. Während, naja, im Schnellrestaurant und bei Fastfood ja alles wieder in Richtung Massenabfertigung geht. Wie können wir denn eine Esskultur bewahren, die aus Ihrer Sicht gute Gesellschaft und eben auch freie Gedanken stiftet?
Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Plädoyer machen müsste für das Maß, denn ich bin schon ein ziemlich intensiver Mensch. Aber ja, es ist ein Plädoyer für das Maß. Also indem wir uns zum Beispiel auf unser kulinarisches und ideengeschichtliches Erbe besinnen, das wäre ein Ansatz, dass wir nicht immer alles Bier ernst nehmen, sondern auch mal herzhaft lachen und die Gläser klingen lassen bei Meinungsverschiedenheiten. Vielleicht, dass wir auch mal Tischrituale wiederbeleben, eine Kerze anzünden, die Lieblingsservietten auflegen. Für manche mag dazu auch ein Tischgebet gehören oder für Kinder ein kleines Gedichtchen. Und dann sollten wir uns natürlich auch an Balzac erinnern, der über die Police de Bouche, über die Mundpolizei, herrlich vom Leder zog. Also was auf den Teller kommt, ist Privatsache. Also so oktroyierte Veggie Days, das sind meine Sache nicht. Aber ich beherzige Folgendes auch. Es gibt auch eine Fülle im Verzicht, solange dieser Verzicht freiwillig ist.
Im Falle Balzac wäre das ja vielleicht auch der Verzicht auf zu viel Kaffee. 40 Tassen am Tag fände ich jetzt nicht ganz so gesund. Die Linguistin und Schriftstellerin Ute Kohn war das in SWR Kultur über den Geschmack der Freiheit. Ihre Geschichte der Kulinarik ist erschienen im Reklam Verlag und kostet 24 €. Frau Kohn, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
Herzlichen Dank für die Einladung.